NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Ich sitze hier und warte, während die Medizin in meinen Körper tropft. Ich bin voller Angst und Hoffnung. Mit diesen Worten beginnt ein ungewöhnliches Gebet. Es richtet sich an Gott während einer Chemotherapie. Es beschreibt die Situation und bittet um Kraft und Zuversicht. Zu finden ist es in dem Buch »Sprachlos Worte finden – Neue jüdische Gebete für besondere Situationen«, herausgegeben von Jonathan Romain, einem in Großbritannien bekannten liberalen Rabbiner. Das Buch enthält über 70 Gebete für so unterschiedliche Momente wie nach einem Selbstmordversuch, vor einer Prüfung, wenn die Eltern sich scheiden lassen, im Krieg oder nach dem Tod eines Haustieres. Ganz verschiedene Autoren haben die Gebete verfasst, überwiegend Rabbinerinnen und Rabbiner, darunter so Prominente wie Jonathan Magonet, der frühere Leiter des Leo Baeck College London. Annette Böckler hat die Texte ins Deutsche übertragen und sie hat sie auch verlegt in ihrem eigenen neuen Verlag, dem Jüdischen Verlag für Gemeindeliteratur. Frau Böckler, wie sind Sie auf diese Gebete gestoßen?
Naja, ich kannte das Buch. Es ist eine Art lose Blattsammlung, also es ist gebunden, aber es ist eine interne Publikation des Reformjudentums in Großbritannien. Und ich fand es eigentlich immer schade, dass es nicht mehr Leute erreicht. Ich fand die Texte enorm gut und ich habe selbst einmal erlebt, eine Frau aus meiner Gemeinde hatte eine Fehlgeburt und ich habe vorher schon erlebt, wie sie sich auf das Kind gefreut hatten und so die ganze Hoffnung, die damit verbunden ist. Und dann kam eine SMS, das und das ist gerade passiert und ich wusste nicht, wie ich reagiere und habe ihr dann einfach den Text geschickt in Jonathan Romains Gebetbuch. Und dann kam eine Weile nichts und dann nach einiger Weile hat sie gesagt, sie wäre so gerührt gewesen durch diesen Text, der hätte ihr so geholfen und so viel Mut und Trost gegeben. Also offensichtlich sind diese Texte wirklich gut für die Situationen, für die sie gemacht sind.
Es gibt ja die großen formalisierten Gebete, die im jüdischen Gottesdienst gelesen werden, wie das Matovo oder die Amida oder bei den Christen das Vaterunser. Und sicherlich gibt es private Gebete, die Menschen in Bedrängnis beten. Wieso braucht man denn ein eigenes Buch mit solchen persönlichen jüdischen Gebeten?
Wir Juden sind gar nicht so gewöhnt, privat zu beten. Jonathan Romain sagt das ja in seinem Vorwort, wo er mal im Radio interviewt wurde und der Journalist ihn dann bat, können Sie zum Abschluss ein Gebet sprechen? Und Jonathan Romain völlig überrascht war über so eine Frage. Ja. Es wird gar nicht über private Gebete geredet. Also Gebet im Judentum ist das öffentliche, formale Gebet. Und Jonathan Romain sagt ja, das sagt er ja auch im Vorwort, dass er das wiederbeleben möchte, dass er uns ermutigen möchte, in Situationen unsere eigenen Worte zu finden.
Die Gebete enthalten viele jüdische Elemente, die man kennt, aber es eignet ihnen auch ein gewisser buddhistischer Geist. Wenn also zum Beispiel in einem Gebet zum Krieg, in einer Kriegssituation nicht einfach nur um den Sieg der eigenen Seite gebetet wird, sondern sei mit deinen Kindern aus allen Nationen und Religionen. Erstaunlich. Wie kommt das?
Können Sie ein bisschen erklären, was meinen Sie mit buddhistischem Geist?
Naja, dass also für beide Seiten im Grunde gebetet wird.
Es ist eigentlich sehr typisch für das Judentum, universal zu denken. Und das universale Denken wird im progressiven Judentum nochmal besonders betont. Also das progressive Judentum denkt in universalen Begriffen, denkt auch, dass wir selber uns für unser Leben verantwortlich sind, also Situationen annehmen und dann verändern, uns nicht als Opfer fühlen, sondern mit unserem Leben handeln und Verantwortung übernehmen. Also das ist eine ganz typische jüdische und besonders progressiv jüdische Einstellung. Also ist interessant, dass Ihnen das auffällt. Mir war das beim Übersetzen der Texte eigentlich überhaupt nicht aufgefallen. Die sind sehr typisch jüdisch in ihren Aussagen eigentlich. Aber spannend, dass Sie eine allgemeine Spiritualität haben. Ne?
Das Buch erscheint in einem neuen Verlag, den Sie gegründet haben. Es gibt ja schon einige jüdische Verlage. Was ist denn Ihr Programm?
Ich mache ein Programm, das wirklich gezielt für die Gemeindearbeit ist. Also gezielt religiöse Bücher, die Bedürfnisse der Gemeinden abdeckend. Das sind also ganz kleine Auflagen, die eigentlich klassische Verlage so gar nicht machen würden.
Und Sie können das heutzutage machen, weil einfach die modernen technischen Möglichkeiten es hergeben, relativ nachfragenah zu produzieren.
Richtig. Die Verlagswelt wandelt sich ja im Moment enorm. Die moderne Technik erlaubt es, dass es keine Lagerhaltung gibt, sondern dass die Produktion ganz bedürfnisnah ist. Also wenn nur ein Mensch das Buch gerne möchte, dann wird es einmal gedruckt und dann gibt das Buch eben einmal. Wenn das 2000 wollen, dann wird es eben 2000 Mal gedruckt. Das geht heute. Ich hatte vorher ja bei meinen Büchern auch immer schon die Druckvorstufe gemacht. Also zum Beispiel bei Plaut oder bei dem Gebetbuch oder bei den Dingen, die ich gemacht hatte, sodass ich das technische Wissen hatte. Und eigentlich jetzt mit den heutigen Möglichkeiten diesen Verlag dazwischen gar nicht mehr brauche, zumal ich selber auch aus einer Familie komme, die in Verlagen arbeitet. Ich hatte eine Tante, die eine Buchhandlung hatte. Also ich kenne die deutschen Vertriebswege. Ich weiß, worauf man dann achten muss, dass das Buch auch wirklich in der Buchhandlung ankommt. Und macht übrigens ziemlich viel Spaß, zu sehen, dass es funktioniert.
Das war die jüdische Religionswissenschaftlerin und Verlegerin Annette Böckler aus London. Das von ihr übersetzte Buch von Rabbiner Jonathan Romain, Sprachlos Worte finden, neue jüdische Gebete für besondere Situationen, ist im jüdischen Verlag für Gemeindeliteratur erschienen. Sie können es im Buchhandel oder im Internet bestellen. Es kostet 34 Euro. Bei uns geht es gleich um die Schwierigkeiten beim Ausstieg aus ultraorthodoxen Gruppen und um die Begeisterung für die deutsche Sprache in Israel. Anschließend wird Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart den Wochenabschnitt der Tora der 5 Bücher Mose auslegen. Orthodoxe jüdische Organisationen und Strömungen sind sehr unterschiedlich, aber etliche gleichen Sekten. Es handelt sich um vollständig geschlossene Kreise mit rigiden Regeln für alle Aspekte des alltäglichen Lebens. In Israel erhalten viele junge Menschen, die in die Orthodoxie hineingeboren wurden, keine weltliche Allgemeinbildung und sie lernen auch keinen Beruf, sondern ausschließlich Talmud und Tora. Ein solches Umfeld zu verlassen ist extrem schwierig. Der Aussteiger verliert Familie, Freunde und seine bisherige Existenzgrundlage. Jüdische Hilfsorganisationen leisten dringend nötigen Beistand. Wie Betroffene in Israel sich selbst organisieren, hat Igal Avidan erfragt.
Ein Freund, der wie ich orthodox aufgewachsen war und diese religiöse Welt verlassen hatte, sah irgendwann in seinem Leben keinen Sinn. Ich konnte ihm nicht helfen. Irgendwann ist er dann von einem Baukran in den Tod gesprungen. Es war der dritte Freund, der innerhalb von 1,5 Jahren Selbstmord beging. Nur 3 Tage später nahm sich eine weitere Freundin das Leben, eine alleinerziehende Mutter, die 2 Kinder hinterließ. Sie tötete sich zusammen mit einer Freundin, einer dreifachen Mutter.
Meir Naor diskutierte diese Suizidwelle bei Orthodoxen im Facebook-Forum. Innerhalb von nur 2 Wochen meldeten sich dort 20 frühere orthodoxe Juden, die sich auch das Leben nehmen wollten.
Das ging mir sehr nahe, weil ich selbst schon 2-mal versucht hatte, mir das Leben zu nehmen. Denn als ich die orthodoxe Welt verließ, kam auch ich mir verloren vor. Alles war so fremd. Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte. Mit meinen Eltern konnte ich auch nicht mehr reden.
Der 33-jährige Meir Naor wuchs in einer ursprünglich aus Osteuropa stammenden orthodoxen Familie in Jerusalem auf. Er ist das 9. von insgesamt 13 Kindern. Als er, wie jeder orthodoxe Junge, in die Religionsschule ging, las er heimlich auch verbotene Bücher, die er aber nicht verstand, weil ihm die säkulare Welt ganz fremd war.
In einem Roman zum Beispiel las ich damals, dass ein Mann morgens aufsteht und den Tag mit einer Tasse Kaffee beginnt, seine Katze streichelt und seine erste Zigarette raucht. Das war mir alles fremd. Ich fragte mich damals, welchen Genuss empfindet dieser Mann dabei? Denn als Orthodoxer stehe ich morgens auf, vollziehe die rituelle Waschung der Hände und bete zu Gott. Und eine Katze ist ein unreines Tier, das ich gar nicht erst berühren darf.
Als dann irgendwann Meir Naors Mutter in seiner Schublade ein Buch mit dem Bild einer Frau auf dem Cover entdeckt hatte, schickte sie ihn zu einem Rabbiner. Der stellte schließlich fest, dass keine orthodoxe Gemeinde ihn akzeptieren würde. Sogar die eigene Familie erlebte sein Verhalten als Bedrohung.
Mein Vater teilte mir dann mit, dass ich die orthodoxen Regeln zu respektieren hätte oder Ich müsse das Haus verlassen. Wir haben nicht gestritten. Ich bin ohne Wut gegangen. Die Familie bot mir keine Hilfe an. Es war ihnen egal, wohin ich ging. Ich erinnere mich noch gut an meine 4 Nächte auf einer Parkbank.
Über ein Internetforum für sogenannte renitente Orthodoxe bekam der 24-Jährige schließlich Hilfe. Seine erste Unterkunft und seinen ersten Job. Das rettete ihm das Leben. Meir Naor hat dann später den Verein Uvacharta, hebräisch für »Und du hast gewählt« gegründet. Das Wort steht für das Selbstbestimmungsrecht der früheren Orthodoxen, die noch zwischen den Welten leben und sich noch nicht in der säkularen Welt zurechtfinden. Inzwischen vermittelt Meir Naor für die Betroffenen Unterkünfte und Arbeitsplätze. Durch Gespräche mit Psychiatern weiß er, dass viele, die die streng religiöse Welt der Orthodoxie verlassen, in eine massive Identitätskrise geraten. Nicht selten endet dies dann im Suizid.
Man wächst in einer orthodoxen Gesellschaft auf, die dir von Geburt an eine sehr einseitige Identität aufzwingt, die dein ganzes Leben bestimmt. Als Dreijähriger lernst du zum Beispiel den Segensspruch zu empfangen. Du liebst natürlich nur chassidische Musik und das Schabbatmahl. Deine ganze Identität, deine Lebensziele, deine Werte und sozialen Verbindungen, das alles hängt von deiner orthodoxen Identität ab. Das Schwierigste für mich als ehemaliger Orthodoxer war, eine neue Identität zu finden.
Als Meir Naor sein eigenes Leben in den Griff bekam, wurde er zu einer Ein-Mann-NGO, der ehemalige orthodoxe Juden berät. Darüber hinaus begleitet er etwa 70 Familien, die noch orthodox leben, aber sich diskret über das Leben in der säkularen Welt informieren wollen.
Diese ehrenamtliche Arbeit berührt mich sehr. Ich muss einfach helfen, um zu verhindern, dass sie verzweifeln und sich das Leben nehmen.
Nach einem Jahr intensivster Arbeit ist Meir Naor zufrieden. Die Selbstmordwelle unter Orthodoxen wurde gestoppt. Inzwischen stehen fast 300 ehrenamtliche Mitarbeiter in ganz Israel bereit, um alle Juden zu unterstützen, die die Welt der Orthodoxie verlassen wollen. Angeboten wird auch eine Hilfe für diejenigen, die in der religiösen orthodoxen Welt ein Doppelleben führen.
Ausstieg aus dem orthodoxen Leben, ein Beitrag von Igal Avidan. Erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Noch vor gut 2 Jahrzehnten galt Deutsch in Israel ausschließlich als die Sprache der Täter und der Nazis. Ja, sogar das dem Deutschen eng verwandte Jiddisch war weitgehend tabu. Das Bild hat sich gewandelt. Deutschland im Allgemeinen und Berlin im Besonderen sind zurzeit hip. Die Deutschkurse am Goethe-Institut Tel Aviv und Jerusalem sind seit Jahren ausgebucht. An mehreren Profilschulen im Land können Oberschüler freiwillig Deutsch lernen. Thomas Klatt hat ihre Motive erfragt.
Ich heiße Jenny und ich lerne für 3 Jahre Deutsch.
Ich heiße Maya und ich lerne Deutsch schon 3 Jahren.
Schüler der 10. und 11. Klassen in der staatlichen Chugim-Schule Haifa. Seit 1992 bereits wird hier als Pilotprojekt Deutschunterricht angeboten. Mittlerweile müssen die Anfängerkurse aufgrund der großen Nachfrage sogar geteilt werden. Lehrerin Rita Lanzett erinnert sich an die Anfänge.
Es wurde auch gefragt, warum gerade, und da habe ich gesagt, ja, Deutschland ist bereit, das zu finanzieren. Ich werde bis heute über die deutsche Botschaft bezahlt und die Schüler bekommen das auch umsonst. Dann haben sie gesagt, ja, wenn wir das umsonst bekommen, warum nicht? So wie die anderen gesagt, warum nicht?
In ganz Israel gibt es heute 7 bis 8 Schulen, die Deutschunterricht anbieten. Und es sollen noch mehr werden. Das israelische Kultusministerium plant, Deutsch demnächst als ordentliches Lehrfach anzubieten, verrät Rita Lanzett. Der Holocaust, die Abwehr der Sprache der Nazis, ist für die mittlerweile 4. Generation danach scheinbar weit weg.
Die Jugend mag Deutschland mehr als die anderen Generationen. Ich war schon in Deutschland und wir haben auch auf dem Holocaust gesprochen, aber nicht total böse oder was. Ich habe kein Problem mit anderen deutschen Jugendlichen zu sprechen, weil ja, wir haben changed. Die Generationen haben changed.
4-mal schon war der heute 17 Jahre alte Jonathan in Berlin. Vielleicht will er dort auch studieren. Dass Juden in Deutschland auch attackiert werden, wissen die Jugendlichen meistens nicht. Verglichen mit der ständigen Bedrohungslage in ihrer Heimat kommt ihnen Deutschland geradezu als sicheres Paradies vor. Der Leiter des Goethe-Instituts in Tel Aviv, Wolf Iro, erklärt das große Interesse an der deutschen Sprache so.
Deutsch ist eine Sprache, die inzwischen nicht mehr stigmatisiert ist. Eine Sprache, die Leute lernen aus verschiedenen Gründen, weil sie sie für ihre Arbeit brauchen. Sie lernen es, um sozusagen sich ihre eigene Geschichte wieder zurückzugewinnen. Also dieses Moment des Reclaiming History, man kommt nach Deutschland, man ist in einer, wenn wir über die aschkenasischen Juden sprechen, man befindet sich in einer unmittelbaren Beziehung zu diesem Land, egal ob man die Sprache nun spricht oder nicht. Und man möchte die Familiengeschichte sozusagen wieder den Händen der Nazis entwinden und sagen, okay, hier, ich werde davon mir nicht meine eigene Geschichte nehmen lassen.
Alle warten auf das Licht.
Also ich Rammstein höre gerne und das macht viel Spaß für mich und auch das gibt mir Ruhe. Meine Kinder, sie sprechen ein bisschen Deutsch, nur wegen Rammstein. Sie können sogar ein oder zwei Songs singen.
Nathalie Reunig arbeitet als Tierärztin auf dem Land. Sie liebt die Musik der deutschen Band Rammstein. Nun wollte sie endlich auch deren Texte verstehen. Seit 5 Jahren schon lernt sie im privaten Beit-Rutenberg-Institut in Haifa Deutsch.
Mein Mann zum Beispiel auch, er versteht nicht. Das ist nicht klar für die israelischen Menschen. Und meine Antwort ist genauso, weil Deutschland und Israel haben diese böse, vielleicht ein bisschen problematische Geschichte. Darum, das ist für mich so interessant, auch die Sprache zu verstehen und auch mit Menschen zu sprechen und die Menschen verstehen.
Doch es gibt Irritationen. Müssen die Deutschen jetzt so viele muslimische Flüchtlinge aufnehmen?
Als Israeli, ich bin hier geboren, ich war in israelischer Armee. Ich sehe, was passiert hier in Israel. Und ich meine, dass die Deutschen, ein Teil, sie verstehen gar nichts, was das bedeutet, so viele Muslime zu haben. Und sie sind sehr, sehr naiv. Sie wollen helfen und das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr schön. Aber sie können nicht sehen, was die Zukunft bringt mit all diesen Flüchtlingen.
Keine Einzelmeinung. Auch Wolf Iro vom Goethe-Institut in Tel Aviv merkt, dass es unter den Israelis Fragen gibt, warum Deutschland so viele muslimische Araber aufnimmt. Schließlich steht Syrien Israel seit Jahrzehnten feindlich gegenüber. Die Dämonisierung von Juden und dem jüdischen Staat war in Syrien immer Teil der Regierungspropaganda. Zumindest hat die Deutschbegeisterung in Israel dadurch in den letzten Monaten eine Delle erhalten. Wolf Iro beobachtet einen leichten Rückgang des Interesses an Deutschkursen.
Deutschlernen in Israel, Thomas Klatsch sprach mit lerneifrigen Schülern. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart.
Die christliche Welt feiert heute den Beginn des neuen Jahres 2016. Wir Juden werden öfters gefragt, ob wir uns auch an die Zählung der Jahre halten. Die Uhren gehen zwar bei uns nicht anders als in der übrigen Welt, aber die Zeit und vor allem das Messen der Zeit, die Zeitrechnung ist doch anders. Wir stehen nicht vor einem Jahreswechsel, denn unser Kalender wird nach einer anderen Weltära-Zeitrechnung geführt. Wir zählen das Jahr 5776 und dies nicht nach Jesu Geburt, sondern nach Addieren der in der hebräischen Bibel angeführten Jahreszahlen von der Schöpfungsgeschichte an. Die jüdische Zeitrechnung wurde nämlich als Antwort auf die christliche eingeführt. Die Juden des Altertums wollten ihre Zeit nicht nach Jesu Geburt richten und haben deshalb im 2.-3. Jahrhundert die Zählung der Jahre gemäß der biblischen Daten eingeführt, um ihre Trennung von der Kirche nachhaltiger zu demonstrieren. Wenn auch mit dem Zählen der Jahre nicht früher angefangen wurde, heißt es nicht, dass die Juden, was die Zeit betrifft, rückständig wären. Im Gegenteil. Bereits die Schöpfungsgeschichte am Anfang der Bibel führt eine, sogar die wichtigste Zeitspanne ein, den Tag. Genauer 6 Wochentage für die Arbeit und einen Ruhetag, den Schabbat, für alle Zeiten. Dies war der Sinn der Schöpfung, die Trennung, die Unterscheidung des Schabbattages vom Rest der Woche. Die Zeiteinheiten Tag und Woche stehen im Dienste der Ordnung, der Lehre der Tora, der göttlichen Offenbarung. Dadurch erhält die Zeit eine göttliche Weihe, und zwar gleichberechtigt für alle Menschen, unabhängig davon, ob Arbeitgeber oder Arbeitnehmer. Alle sind durch den Schabbat gleich, der ihnen untersagt, zu arbeiten, zu malochen, wie man hierzulande mit einem biblischen hebräischen Ausdruck zu sagen pflegt. Der Schabbat stellt eine Zeiteinheit her, die man Heiligen segnen soll, weil sie Ruhe und Erholung bringt für jeden von uns. Eine biblische Begebenheit, der Auszug der Kinder Israels aus der Sklaverei Ägyptens, verhalf dazu, die Monate in ihren Jahreszeiten zu festigen, sorgte für die Einführung der Monate. In dem damals hochentwickelten Land konnten unsere Vorfahren beobachtet haben, dass die Ägypter für eine bestimmte Zeiteinheit die Anzahl der Tage vom Neumond bis zum nächsten Neumond berechneten. Die Israeliten nannten sie Chodesh, Monat. Das hebräische Wort Chodesh stammt von Chadash, neu. Da der Monat sich ständig erneuert, wechselt und etwa immer nahezu gleich lang ist, nämlich 28 bis 29 Tage. Der Zeitpunkt der Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens wurde Aviv, Frühlingsmonat, benannt. Dieser sollte alle Jahre gefeiert werden, damit die Freiheit, das Erlebnis der Befreiung, niemals verblasst. Die Feste brachten es mit sich, dass man auch andere Monate festlegte. 12 bis 13 Monate machten nach der Landnahme der Israeliten im Heiligen Land ein Jahr aus. Jedoch wurden stets nur die Monate gezählt und nicht die Jahre. Aus welchem Grund auch? Erst das Gebot der Ökologie, die Liebe zur Gabe Gottes, zum Land, verpflichtete unsere Ahnen, 7 Jahre zu zählen und jeweils im 7. Jahr die Erde brachliegen zu lassen, damit auch das Land wie der Mensch die Schabbatruhe genießen kann. Zum ersten Mal registrierte man die Ereignisse während der Zeit der Könige Israels nach deren Regierungsjahren. Also waren es die Könige, die vor allem ihren Namen in ihren Chroniken verewigen wollten, welche uns zu Jahresberechnungen in die Nähe einer Weltära führten. Für das einfache Volk zählte lange Zeit der Grundsatz, den der Prophet Jesaja zum Ausdruck brachte: Fügt nun Jahr an Jahr, feiert nur Fest auf Fest. Die Feste wurden so Bestandteile des Jahreskreises.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart. Und hier noch ein Hinweis: Unsere nächste Sendung von Shabbat Shalom am 8. Januar kommt wieder zur gewohnten Zeit von 20.30 Uhr bis 20.50 Uhr auf NDR Info.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.